Was kann es noch Schöneres geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Ach, hätten das die Emmaus-Jünger ja auch schon so genau fühlen können. Aber bei ihnen war was ganz anderes im Herzen. In ihrem Herzen war völlige Verwirrtheit, Enttäuschung. In ihrem Herzen war ein richtiges Durcheinander, ein Drunter und Drüber, weil Ereignisse stattgefunden haben, die sie überhaupt nicht einordnen konnten. Da ist der versprochene Retter, der Herr, dem sie ihr Vertrauen geschenkt haben, in dem sie Zeit investiert haben, in dem sie nachgefolgt sind und sie ihre ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt haben. Auf einmal stirbt Jesus diesen schmachvollen Tod am Kreuz. Er ist der Verfluchte. So hatten sie sich das Ganze nicht vorgestellt. Überhaupt nicht. Und dann, an dem Morgen, kommen auf einmal noch Frauen und erzählen so ganz wirres Zeug. In Lukas 22 steht, sie hielten es für Weibergeschwätz. Als diese Frauen vom leeren Grab kommen und erzählen, das Grab ist leer. Das ist den beiden alles zu viel. Alles zu viel. Am besten weg aus Jerusalem. Nach Hause, nach Emmaus. Irgendwie wieder einen klaren Kopf bekommen. Wieder ins normale Leben hinein. Am besten das abschreiben. Das Ganze hinter sich lassen. Vergessen. Die anderen haben schön reden, die Frauen, das Grab ist leer. Aber was hat das denn mit mir zu tun? Was hat das mit uns beiden zu tun? Überhaupt nichts. Da können wir gar nichts mit anfangen. Und deshalb gehen sie nach Emmaus zurück. Sie lassen die anderen Jünger mit ihren Erfahrungen, mit ihren all dem, was sie bewegt und beschäftigt, lassen sie zurück. Sie gehen wieder zurück nach Emmaus. Und na klar, sie reden darüber. Sie sprechen darüber. Ihr Herz ist voll. Sie versuchen das irgendwie zu begreifen und einzuordnen, was sie dort erlebt haben. Und sicherlich konnten die beiden mit dem Ganzen überhaupt nichts mehr anfangen. Und wisst ihr, die beiden Emmaus-Jünger, die stehen für so viele Menschen, die vielleicht in so einem frommen Betrieb schon so viel mitbekommen haben, die immer erleben, wie die anderen vom Glauben sprechen, wie die anderen sagen, wie toll ist es, Jesus zu haben, und die selber damit überhaupt nichts anfangen können. Ich habe mal so einen Jungen erlebt, der mir knallhart gesagt hat, die Eltern wollten so gern, dass der in den Gottesdienst geht. Und da sagten die, ach Jochen, der Pastor, wenn der mal dahin geht und mit dem Jungen spricht, vielleicht kommt der Junge dann in den Gottesdienst. Naja, und dann habe ich den Jungen im Krankenhaus damals besucht, schon viele Jahre her. Dann habe ich ihn gefragt, wenn du im Gottesdienst bist, kriegst du irgendwas mit, verstehst du irgendwas? Und dann sagte er zu mir, ich sitze die Stunde nur ab. Ich sitze die Stunde nur ab. Ich kann mit dem Ganzen gar nichts anfangen. Und genauso ging das den Emmaus-Jüngern. Die konnten mit dem Ganzen, was sie hatten, sie konnten das nicht mehr begreifen, nicht mehr verstehen. Sie waren verwirrt und sie waren auch in ihrem Herzen tief traurig, weil all ihre Hoffnungen, ihre Erwartungen am Boden zerstört sind. Und hier steht ein wunderbarer Satz, ich lese ihn uns nochmal aus der Luther-Übersetzung. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, Als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Jesus naht sich diesen beiden Jüngern. Er naht sich ihnen. Und obwohl die beiden von seiner Nähe noch überhaupt nichts mitbekommen, gar nichts verstehen, gar nichts erahnen, ihn gar nicht erkennen, ist Jesus ganz nahe bei ihnen, an ihrer Seite. Ist das nicht etwas ganz Wunderbares? Da sind Menschen unterwegs, die nichts glauben können, die nichts verstehen können, die verwirrt sind, enttäuscht sind, traurig sind. Und Jesus naht sich ihnen. Er ist ganz dicht bei ihnen. Er ist an ihrer Seite. Und sie können ihn noch nicht erkennen, sie können ihn noch nicht wahrnehmen. Aber der auferstandene Herr ist da. Er ist da. Er ist in ihrer Nähe. Und ihr Lieben, das ist unsere Hoffnung, dass der Auferstandene in unserer Nähe ist, dass er dicht bei uns ist, dass er schon da ist, bevor wir überhaupt irgendeine Ahnung haben. Und auch als Christen, die wir vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs sind, hast du vielleicht auch schon mal in deinem Glaubensleben den Eindruck gehabt, dass Jesus ganz weit weg ist, dass er mit deinem Leben und deiner Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun hat. Und so fühlst du vielleicht, das denkst du vielleicht. Und dann ist gerade Jesus ganz dicht bei dir, ganz nah, ganz nah. Er geht an deiner Seite. Und dann hört Jesus zu. Finde ich so wunderbar. Er fragt sie, was sind da für Dinge geschehen? Und dann sprechen sie. Sie schütten ihr Herz vor diesem Wanderer aus, der mit ihnen an ihrer Seite entlang geht. Und Jesus hört den beiden zu. Er hört den beiden zu. Alles, was sie in ihrem Herzen haben, das lassen sie raus. Und sie wissen doch gar nicht, dass sie mit Jesus sprechen. Aber er hört ihnen zu. Wie ist das so wunderbar? Du vielleicht hast in deinem Herzen Zweifel, Ängste, Unverständnis. Da brauchst du jemanden, dem du das vielleicht auch mal sagen kannst, deine Zweifel. Vielleicht deine ganzen Zweifel, die du mit ganzem Glauben hast. Das ist nicht immer so einsichtig und so leicht verständlich und dass man sofort kapieren kann. Und weißt du, während du vielleicht mit dir selbst oder mit irgendjemandem über deine Zweifel und über all das sprichst, gut ist es, wenn man mal darüber spricht, wenn man jemanden hat, mit dem man über seine Erfahrungen, auch die negativen Erfahrungen, die man im Glauben macht, auch, dass da mal jemand da ist, der einem zuhört, der nicht nur immer die Erfolgsgeschichten hören will, sondern der es auch mal mit einem aushält, dass manches daneben gegangen ist. Jesus hört zu. Er lässt sich alles erzählen. Er lässt sich alles erklären. Er spürt ihre Traurigkeit. Und er spürt ihre Verwirrtheit.
Ich nicht.
Und das ist etwas... Oh, was ist denn jetzt los? Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares, was uns wiederum Hoffnung gibt. Hoffnung gibt für Menschen, für die wir vielleicht schon als Christen lange beten. Dass wir wissen dürfen, Jesus ist an ihrer Seite. Jesus ist viel näher, als wir überhaupt denken können. Darin liegt unsere ganze Hoffnung. Und dann beginnt auf einmal ein Erkenntnisprozess. Und auf einmal fängt Jesus an, obwohl sie ihn noch gar nicht erkennen, mit den beiden Bibel zu lesen. Ich meine, die wussten damals viel auswendig. Die brauchten jetzt nicht hier so ein dickes Buch oder ein Handy, wo alle Übersetzungen sind. Das brauchten die gar nicht in der Tasche zu haben. Die hatten nämlich fast alles im Kopf. Die konnten nämlich nur in der Synagoge die Schriftrollen haben und die lagen da. Die hatten nicht jeder zu Hause rumliegen. Und dann mussten die ganz gut zuhören. Jedes Mal, wenn sie am Sabbat in die Synagoge kamen, mussten die sehr gut zuhören, damit das, was gelesen wurde, dann auch hinterher mit nach Hause genommen wurde, im Gedächtnis. Und Jesus sagt, ihr Toren, ihr mit trägem Herzen, mit so einem unbeweglichen, schweren, trägen Herzen, das sich gar nicht nach vorne bewegen kann, das gar nicht zum eigenen Denken oder zu Erkenntnissen fähig ist. Und dann redet Jesus zu ihnen. Und er redet mit der Bibel. Hier heißt es, und er sprach zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Die beiden kannten ihre Bibel. Die hatten die Schriften im Kopf. Die kannten ihre Bibel. Und die kannten bestimmt ganz viel auswendig. Viel mehr als ich, viel mehr als wir heute. Aber trotzdem haben sie es nicht verstanden. Wissen alleine reicht nicht aus. Du kannst so viel Bibelwissen haben, wie du willst. Und du kannst am Eigentlichen vorbeigehen, am Eigentlichen total vorbeilesen. Die Emmausjünger, die haben ihre Bibel gekannt. Aber sie haben ganz andere Erwartungen gehabt, wie der Messias zu sein hat, wie der Retter Israels aufzutreten hat, was alles kommen soll und was nicht kommen darf. Petrus, das war auch so ein Bibelkenner. Und als Jesus ihn von den Jüngern sein Leiden ankündigt, und sein Sterben ankündigt, was sagt der Bibelkenner Petrus? Das geschehe dir bloß nicht. Und die Emmausjünger haben genau das Gleiche gedacht. Das geschehe dir bloß nicht. Wir können uns gar nicht vorstellen, wir können im Letzten gar nicht nachempfinden, was das für die Jünger bedeutet hat, dass ihr Herr diesen schmackvollen Tod am Kreuz gestorben ist. Wir können es letztendlich überhaupt nicht empfinden, was das für diese jüdischen Männer und Frauen gewesen ist. Wir sagen als Christen, Jesus ist für mich gestorben, das kommt uns manchmal so leicht über die Lippen. dass der Messias, der Retter Israels, der am Kreuz mit dem Schild des Pilatus, König der Juden, verhöhnt wird. An dem Kreuz hängt ja dieses Schild König der Juden, und das ist dort, um den Herrn zu verspotten. Da schaut euch euren König an. Das macht Rom mit euren Königen. Das macht er. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Und dann erklärt Jesus ihnen, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Die Gemeinde Jesu hat das Alte Testament erst durch Jesus verstanden. Nur durch Jesus. Sie kannten die Bibel. Aber wir können die eigentliche Botschaft von Mose, von den Propheten, erst dann verstehen, wenn Jesus sie uns auslegt. Wenn der Heilige Geist sie uns auslegt, wenn die Bibel, das Alte Testament auf Jesus hin gelesen und verstanden wird. Jesus ist der Schlüssel für das Verständnis der Bibel, Altes und Neues Testament. Er ist der Ausleger der Schrift. Und von Jesus her muss die ganze Bibel gelesen werden. Hans-Dieter Becker, den viele von uns kennen, langjähriger Dozent in Ebersbach für Altes Testament. Ich vergesse es nie, wenn wir bei ihm Vorlesungen zum Alten Testament hatten. Er sagte immer zu uns, liebe Brüder, ohne das Neue Testament, ohne die Botschaft von Jesus Christus, ist das Alte Testament ein gefährliches Buch. Jesus erläutert hier seinen Jüngern die Schrift und er legt sie aus auf sich hin. Und das ist der Schlüssel. Weil die ganze Bibel letztendlich auf dieses Heilsgeschehen in Jesus Christus, was Gott für uns in Jesus Christus getan hat, darauf hinzielt. Und auf einmal werden Texte, die vorher für die jüdische Gemeinde völlig unverständlich gewesen sind, zum Teil, und die man gar nicht recht deuten konnte, im Lichte Jesu, Jesaja 53, wir haben es an Karfreitag in Fellerdillen gelesen, auf einmal, wenn wir das lesen, dann wissen wir genau, das ist Jesus. Aber die jüdische Gemeinde damals konnte mit diesem Text, wer ist dieser Knecht? Wer leidet dort? Wer ist das? Und so könnte man viele Bibelstellen machen. Ich habe mal einen schönen Vortrag vorbereitet, Jesus, der rote Faden durch die Schrift, wo man die verschiedensten Stellen alle durchgehen kann, die alle auf Jesus hindeuten. Jesus gibt die richtige Schrifterkenntnis. Er öffnet die Augen. Und so ist es bis heute. Deswegen lesen wir sein Wort. Weil wir darauf vertrauen, dass der Herr selbst durch sein Wort redet, durch sein Wort spricht, in unsere Herzen hineinredet und sich durch sein Wort zu erkennen gibt. Da ist das Zentrum. Und wir halten uns manchmal auf Nebenschauplätzen auf. In einem Lied heißt es, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er es begnadigt eh und je, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu, wie groß bist du, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet. Und viele Menschen haben genau diese Erfahrung gemacht, dass wenn sie Gottes Wort, wenn sie die Bibel gelesen haben, dass dann auf einmal durch den Heiligen Geist sie Dinge verstehen konnten, die sie vorher nicht verstanden haben, die ihnen vorher völlig schleierhaft waren. Das schenkt der Heilige Geist, das schenkt Jesus selbst. Und dann kommt Jesus ihnen noch näher. Nicht nur sein Wort, noch näher. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen, und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat nicht geneigt. Wer hat das immer in der Jungschau gesungen? Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Habt ihr das nicht hier in Steinbach auch gemacht? Wir in Rodenbach haben immer gesungen: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei uns. Und dann setzt sich Jesus zu ihnen hin. Er sitzt mit ihnen gemeinsam und er nimmt das Brot. Er hat Tischgemeinschaft mit seinen blinden, unverständigen Jüngern. Er hat Tischgemeinschaft. Er bricht ihnen das Brot. Sie haben immer noch nichts erkannt, weil sie es aus sich heraus auch gar nicht können. Es ist nicht eine Willensentscheidung, dass ich Jesus erkennen kann. Ich muss das nur mich dafür entscheiden. Sondern ich muss erstmal Jesus erkennen dürfen, dass er sich zu erkennen gibt, dass er sich offenbart. Und während Jesus mit ihnen am Tisch sitzt und das Brot bricht, dann heißt es hier: Da wurden ihre Augen geöffnet. Da wurden ihre Augen geöffnet. Und sie sehen Jesus. Sie sehen Jesus. Das ist eine Begegnung, die ihre ganze Existenz von Grund auf verändert. Jesus bekommen sie in den Blick. Aber eins macht das genauso deutlich, was hier steht: Sie können diese Erfahrung nicht festhalten. Sie können die nicht konservieren. Sie können sie nicht einmotten. Zugleich verschwindet er von ihren Augen und trotzdem, der Auferstandene ist Wirklichkeit, er ist Realität. Er lebt. Und sie erfahren es. Sie erleben es. Und das ist immer und immer wieder mein Gebet. Für mich selbst und für meine Geschwister und für Menschen, die noch überhaupt nicht zur Gemeinde gehören, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Paulus betet in Epheserbrief, Epheser 1,18: Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, dass ihr die Hoffnung erkennen könnt, zu der ihr berufen seid. Unsere Hoffnung ist Jesus. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, dass Jesus uns die Augen für ihn selbst öffnet und dass wir seine Wirklichkeit, seine Gegenwart erleben und erfahren. Und das sind Ereignisse, wo der Herr uns begegnet. Und das ist so wunderbar, dass Jesus das durch dieses Mahl tut und damit deutlich macht: Ich will Gemeinschaft mit euch haben. Ich will Tischgemeinschaft mit euch haben. Ich will euch nicht nur für meine Ziele verzwecken, sondern ich will Gemeinschaft mit euch haben. Und nach dieser Erfahrung, was passiert dann? Die Jünger bleiben nicht in Emmaus. Sie bleiben nicht in Emmaus. Sie rennen so schnell sie können wieder zurück nach Jerusalem. Sie gehen zurück zu den anderen, die sie zuvor verlassen hatten, von denen sie enttäuscht waren. Sie rennen zurück. Die Begegnung mit dem Auferstandenen führt in die Gemeinschaft. Sie führt in die Gemeinschaft mit den anderen. Und in der Gemeinschaft mit den anderen hören sie das Zeugnis der anderen. Sie hören das Zeugnis von Simon. Als sie dort wieder in diese Gemeinschaft, man könnte auch sagen, in die Gemeinde hineinkommen. Sie kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Da waren schon viele dabei, nicht nur die 11, sondern viele waren dabei. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Wisst ihr, das Zeugnis der Auferstehung halten wir nicht als Einzelne fest. Wir halten es als Gemeinde fest. Als Gemeinde halten wir es fest. Und wenn du vielleicht im Moment strauchelst, dann darf ich dir bezeugen, Jesus ist Realität. Und du darfst mit mir gemeinsam, wir dürfen zusammen unterwegs sein und uns gegenseitig im Glauben stärken und bestärken und gegenseitig ermutigen und gemeinsam als Gemeinde am Zeugnis des Auferstandenen festhalten, dass er wirklich Wirklichkeit ist, dass er lebt. Ich brauche dazu die Gemeinde. Ich brauche meine Brüder und Schwestern, um an diesem Bekenntnis festhalten zu können und darin auch getragen zu sein. Wer glaubt, ist nicht allein. Wer sich aber von der Gemeinde fernhält, für den kann es immer schwieriger werden. Nur für sich alleine zu glauben, für sich alleine in den Durststrecken des Lebens zu sein, alleine seine Zweifel zu bewältigen. Aber in der Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die trägt, die zuhört, die da ist und die nicht alles einfach wegerklärt, sondern die mitträgt und mit dabei ist, das ist das, was wir brauchen. Die Begegnung mit dem Auferstandenen verändert alles. Und die Emmaus-Jünger, die haben durch diese Begegnung, was haben sie bekommen? Ein brennendes Herz. Brande nicht unser Herz, bekennen sie. Brande nicht unser Herz. Auf einmal wird das Herz lebendig. Auf einmal ist dort ein Feuer, was Jesus entfacht. Möge das an Ostern bei jedem von uns geschehen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir